Können mich alle gut hören? Ja, wunderschönen guten Morgen. Eine Menge Holz vor der Predigt. Also ich meine, eine Menge passiert vor der Predigt. Aber ich hoffe, eure Konzentration ist da. Ihr seid bei mir. Okay, also eine Menge Arbeit liegt vor mir. Schön. In Vorbereitung auf diese Predigt habe ich mir so ein bisschen Gedanken gemacht, zusammen mit einem anderen Bruder, so am Telefon, welche Auswirkungen eigentlich so das hat, was wir so tun, wenn wir den predigen. Und woran man messen kann, dass das, was wir tun, auch in irgendeiner Art und Weise Erfolg hat. Weil deswegen macht man das ja irgendwie auch ein bisschen, ja? Der Jürgen singt, um Gott ein Stück näher zu kommen, aber auch wahrscheinlich, um uns zu begeistern und uns alle gemeinsam in die Gegenwart Gottes zu ziehen. Ich predige. Warum? Weil erstens Gott mir diese Gabe gegeben hat. Es tut mir leid, dass ihr alle darunter leiden müsst. Aber irgendwo ist es ja nur auch so, dass man mal ein bisschen seine Ernte sehen möchte, oder? Das ist Erntedankfest für mich. Und jeder, der mich ein bisschen kennt, weiß, dass ich irgendwie eine kleine Abneigung gegenüber Feiertagspredigten habe. Also, es ist wirklich so. Ich hasse es, weil ich mir vorstelle, boah, vor 2000 Jahren ist der Herr gestorben. In den letzten 2000 Jahren muss einfach alles über diesen einen Feiertag schon längst gelaufen sein. Was kann ich denn da jetzt eigentlich noch Neues bringen? Ja, so gehe ich an so eine Predigt ran. Also gut, gebt mir eine Chance. Wir feiern also heute Erntedankfest und ich habe mir gedacht, wir reden über dieses Thema Erntedank mal von einer ganz anderen Perspektive. Wenn mich mein Drücker lässt. Jetzt. Ich möchte euch erzählen von einem Mann, der heißt Arthur Staes. Schon mal gehört von dem Kerl? Wunderbar. Der ist geboren 1934 in den Slums von Sydney. Seine Eltern waren Bordellbesitzer. Anstelle von Schulbildung hat er gelernt von seinem Vater eine ganz bestimmte Alkoholart zu brennen, ja, also richtig hochprozentiges, und hat sich mal ganz kurz gesagt das Hirn weggesoffen. Anstelle Schulbildung war er oft im Gefängnis und ist auch irgendwann beim Militär gelandet, hat dort sein Auge verloren. Der Typ ist irgendwann mal hungrig durch Sydney gelaufen, ist an einer Kirche stehen geblieben, wo es etwas zu essen gab, und hat sich dann 1930 bekehrt. Ja, das ist wahr, aber Moment, nee, dann, Entschuldigung, das ist richtig. Nee, da habe ich, habe eine ganz klare Entschuldigung dafür, das ist heute Nacht um 4 Uhr fertig geworden, ja. Das ist wirklich wahr. Nee, ich glaube, das war dann 14, ist er dann ungefähr. Pi mal Daumen. Ja, ich gucke nochmal nach, gerne für euch. Aber das ist jetzt nicht der wesentliche Punkt der Predigt, wann er geboren ist. Er ist geboren und er ist wiedergeboren, ja, in den 30er Jahren. Und inspiriert von einem recht bekannten Evangelisten der damaligen Zeit, der gesagt hat, dass er sich wünscht, dass durch alle Straßen Sydneys er Ewigkeit rufen könnte. So steht's in der englischen Übersetzung. Ja? Und Arthur saß da in der Bank nach der Bekehrung und hat diesen Ruf Gottes verspürt. Er hatte aber ein Problem. Er war extrem schüchtern, er war Analphabet, richtig reden konnte er auch nicht. Also was sollte er tun? Was hat er getan? Er ist jeden Morgen um 4 Uhr aufgestanden und hat alle 1000 Meter in Sydney sein Markenzeichen hinterlassen. 30 Jahre lang. Sein Markenzeichen war, dass er auf den Straßen mit einem Stück Kreide das Wort Ewigkeit auf den Bürgersteig gemalt hat. 30 Jahre lang, alle 1000 Meter, komplett durch Sydney. Ist erstaunlich, oder? Erst waren die Leute in Sydney erstaunt. Es gab die ersten Zeitungsberichte, welche Gruppe von radikalen Menschen das wohl tun, ob eine Terrorwelle droht, weil das war ja auch zu so Erster Weltkrieg, so danach und überhaupt und so. Also, und Es ist aber so, dass während dieser 30 Jahre dieses Wort Eternity, also Ewigkeit, zum Stadtbild gehörte. Also das heißt, man hat es einfach gesehen, zur Kenntnis genommen, es war halt da. Es geriet in Vergessenheit. Erst 1956, also das ist wirklich wahr, das habe ich abgeschrieben, ja. Erst 1956 hat ein Baptistenprediger, ja, Arthur Stace, ertappt und erwischt, wie er das Wort Eternity gerade irgendwo auf einer Steinplatte kritzelte. Im Jahr 1999 hat die Stadt Sydney ihr Erkennungszeichen gesucht und hat die Leute gefragt in Sydney, worüber identifizieren wir uns als Stadt Sydney? Wenn wir in das neue Jahrtausend gehen, wollen wir das ganz neu hervorheben. Was macht uns aus? Und die sind hergegangen und haben dieses Wort Eternity genommen zu den Einweihungsspielen der Olympischen Spiele und auch zur Feier zum Jahr 2000 und haben gesagt, das ist unser Markenzeichen. Eternity. Und das ist die Haber Bridge. Ja, da hinten ist auch irgendwo die Oper. Ich glaube, hier kann man es sehen, so ein bisschen. Ja, das ist, sind diese Muscheln von der Oper. Und das hing riesengroß an dieser Brücke. Der Typ hatte nicht viel Intelligenz. Es war aber auch sehr, sehr kompliziert, mit ihm ein Interview zu machen. Er hat wirklich nur eins begriffen. Jesus hat ihn lieb und die Stadt braucht Ewigkeit. Coole Geschichte, oder? Und sie ist wirklich wahr. Und hat Wiederholung gefunden. Mir ist es sehr wichtig, dass bevor ich jetzt weitermache mit der Predigt, möchte ich einige Sachen festhalten. Punkt 1, über alles das, was wir reden, seid nicht ausdrücklich ihr gemeint, sondern ich auch. Auch nicht Einzelne, sondern wir alle als Gemeinde. Wichtig ist auch, dass ihr nicht in irgendeiner Art und Weise Überforderung spürt, sondern es ist wichtig, dass wir so wie Arthur Stace das tun, was im Rahmen unserer Möglichkeiten und Begabungen liegt. Ja, also ich möchte nicht, dass ihr morgen rausgeht, durch Bretten lauft, ja, und irgendwie, ich habe keine Ahnung, was macht, ja. Okay, also keine Überforderung. Ich habe euch alle lieb. Weil ich habe heute ein Thema, es geht um Saat und Ernte, weil wir haben ja Erntedankfest. Und ich habe ein paar Bibelverse gefunden, die mir wichtig waren, mit euch einfach auszutauschen. Und zwar aus Galater Kapitel 6, Vers 7 bis 9. Ich habe das jetzt einfach mal nach der Hoffnung für alle genommen, die Bibelübersetzung. Und da steht, glaubt nur nicht, ihr könnt Gott irgendetwas vormachen. Ihr werdet genau das ernten, was ihr gesät habt. Wer nicht Gott, sondern sich selbst vertraut, den erwartet das ewige Verderben. Wer sich selbst aber durch den Geist Gottes führen lässt, dem wird Gott das ewige Leben schenken. Lasst uns also nicht nach in eurem Bemühen, Gutes zu tun. Es kommt eine Zeit, in der ihr eine reiche Ernte einbringen werdet. Gebt nicht vorher auf. Was wir ernten, das sehen wir. Genau, so rum. Das wäre die zeitliche Abfolge. Und die Bibel macht uns ganz unmissverständlich klar, dass dieses Prinzip von Saat und Ernte für unser normales Leben gilt. Das sehen wir hier. Dass es auch gut ist, dass wir Gott dafür danken. Aber ich wollte, dass wir heute mehr in Resümee ziehen und uns mal fragen, was ernte ich denn eigentlich? Was habe ich eigentlich gesät? Weil eins ist klar, heute ist die Zeit zum Säen. Also müssen wir uns doch Gedanken machen, wie machen wir das am besten, am effektivsten? Wie holen denn wir durch minimalen Aufwand das Maximale raus? Das ist das, was der Bauer macht. Und das ist, denke ich, extrem wichtig. Extrem wichtig ist es aber auch, und das möchte ich an einem Beispiel klar machen, was dieser Zusammenhang zwischen Saat und Ernte mit uns zu tun hat. In Ägypten wurde ein Riesenstaudamm gebaut, und zwar der Assuan-Staudamm. Schon mal von dem Teil gehört? Riesenteil. Der wurde auch in den 30er Jahren, also in den Zeiten von dem Arthur Stacey, wurde der fertiggestellt und man glaubte ganz fest an den Riesenfortschritt und dass Ägypten einen enormen Schritt nach vorne kommt. Ja, man hat dort Generatoren eingebaut, so dass man Strom machen konnte. Man hatte die Möglichkeit, diese Überschwemmungszeiten mehr und mehr zu regulieren und hatte auch die Möglichkeit, Wasser an Stellen in Ägypten hinzubringen, wo vorher kein Wasser war. Man hat gedacht, man macht den großen Wurf mit diesem Staudamm. Heute ist es so, dass man sieht, dass die Vorteile ganz gering sind und die Nachteile riesengroß sind. Warum? Weil das Hinterland in Ägypten versalzt immer mehr. Man hat das Problem, dass dieser düngerwirkende Schlamm, der durch die Berge mit runtergetragen wird bei diesen Überschwemmungen, plötzlich nicht mehr ankommt. Der bleibt also am Staudamm hängen. Man muss den immer wieder abtragen und schmeißt ihn heute weg. Das heißt, die Uferregionen dort in Ägypten sind komplett unfruchtbar geworden. Man hat das Problem, dass die Bauern sich keine Elektropumpen leisten können und auch nicht so viel Dünger, weil sie den jetzt plötzlich brauchen und arbeitslos nach Kairo ziehen und sich dort ansiedeln. Also die Slums werden immer größer. Man hat vor dem Staudamm 20.000 Tonnen Fisch rausgeholt aus dem Wasser. Heute 500 Tonnen. Haben wir manchmal den Zusammenhang begriffen zwischen Saat und Ernte? Und auch die Auswirkungen, die unsere Saat, die wir haben, begreifen wir die Konsequenz manchmal in unserem Leben? Ich glaube nicht. Oft übersehen wir dieses Prinzip, dass das, was wir heute sehen, morgen Frucht trägt. Im Positiven wie im Negativen. Also ich mache hier keine negative Schleife, ja, gerade. Also das ist ganz normal. Das ist das, was der Lauf dieser Welt ist. Im geistlichen wie auch im ganz natürlichen, normalen Leben. So wie wir in eine Beziehung investieren, ja, so wird sie irgendwann auch mal Frucht tragen bei uns. So wie wir vielleicht gelernt haben, irgendwann in unserer Kindheit oder Jugend, dass man eventuell anderen Leuten nicht vertrauen kann, so hören wir ihnen auch zu und bringen ihnen das nötige Vertrauen mit, wenn wir in Kommunikation mit anderen Leuten sind. Hast du denjenigen wirklich lieb, den du zuhörst, oder generierst du lauter Missverständnisse, wenn du mit jemandem redest? Irgendwann wurde das in dich eingepflanzt. Irgendwann ist das in deinem Kopf hängen geblieben, hat Frucht getragen, die nicht so positiv ist vielleicht für dich. Die Bibel sagt, mach dir nichts vor. Das, was du siehst, das wirst du ernten. Irgendwann kommt das wieder auf dich zurück. Der positive Aspekt ist, die Ernte kommt. Wir werden ernten. Die Frage, was wir ernten werden, die musst du dir stellen. Aber die müssen wir uns auch als Gemeinde stellen. Und das ist eine Frage mit weitreichenden Konsequenzen. Weil eins ist klar, eine Ernte kann man nur dann einholen, wenn alle gemeinsam arbeiten. Das Ziel verfolgen, ja, die Ernte reinzuholen. Das können wir nicht machen, ja, wenn der eine Trupp auf den Bänken sitzt und Frischmilch trinkt, der andere überlegt sich, wie die Technologie des Traktors funktioniert und die anderen philosophieren darüber, ob man nicht vielleicht doch hätte ein anderes Saatgut nehmen sollen. So funktioniert Ernte nicht. Ernte funktioniert, wenn alle auf dem Feld stehen und das Zeug reinholen. Ich denke, wir müssen unser Leben vielmehr mal beleuchten und zu schauen, wo dieses Prinzip gut und wo ist dieses Prinzip schlecht ist für uns in unserem Leben. Und dass wir schauen, was wurde in uns reingepflanzt und was kommt dabei raus. Dass wir hergehen und schauen mal ganz objektiv, warum habe ich heute Probleme mit dem oder jenem Thema? Und mal zurückgehen und schauen, was wurde denn in mich hineingepflanzt? Ich glaube, das ist der Kern der Seelsorge, dass man an irgendeinem Punkt mal hergeht und fragt, okay, was war denn der Auslöser dafür, dass du dich heute so verhältst? Oder Lotte, habe ich das so richtig verstanden? Danke. Ha. Super. Wir müssen die Prinzipien Gottes ernst nehmen. In unseren Beziehungen und in unserem Leben. Wir müssen auf Fruchtbarkeit umstellen. Die habe ich übersprungen. Also gut. Schauen wir also mal nach. Was ist los in unserem Leben? Und durchleuchten das einfach mal. Was ist auf unserem Acker wirklich los? Was streuen wir aus? Das ist eine direkte Frage an uns selber. Nehmen wir guten Samen, so wie in Hiob steht? Ja? Im Gegenteil, immer wieder habe ich gesehen, wer Unrecht sät, wird Unglück ernten. Für das Unrecht, was uns widerfährt, wissen wir können vergeben. Warum? Es wird einen anderen Tag geben, wo Gott klar machen wird, was Unrecht und was Recht ist. Dafür brauchen wir uns nicht zu sorgen. Aber auch für uns selber ist es wichtig, dass wenn wir Unrecht säen, dann werden wir Unglück ernten. Das ist ein ganz normales Prinzip. In Markus Kapitel 4 steht die Geschichte von dem Sämann. Könnt ihr euch an die Geschichte erinnern? Der Herr geht und sät und da fällt einiges auf guten, einiges auf schlechten Acker und so weiter. Ja? Nehmen wir mal die Geschichte ganz wörtlich. Wie hat denn Jesus da den Sämann beschrieben? Hat der nur ganz sparsam gesät? Oder hat der in seine Saatguttasche reingegriffen und hat das Zeug einfach nur nach draußen geschleudert? Wie sparsam bist du mit deinem guten Samen? Er hat sich nicht darum gekümmert, wo sein Samen landet, also auf die Effizienz geachtet. Er hat gesät und hat volle Pulle reingehauen. Und ich glaube, das ist etwas, was wir auch tun sollen. Dass wir überall säen und reichlich säen. Ich habe hier unten mal einfach so, das ist das, was mir so irgendwann um 3 Uhr eingefallen ist. Habe gedacht, machen wir mal die Frucht des Geistes. Das passt vielleicht in dem Bereich. Was ist denn der Same? Ja? Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Besonnenheit, Selbstbeherrschung. Säen ist nicht einfach. Warum? Im Psalm 126 steht, wer die Saat mit Tränen aussät, wird voller Freude die Ernte einbringen. Ich habe mir den Psalm mal komplett durchgelesen und habe gedacht, was soll denn das mir jetzt sagen? Das ist ganz einfach. Als die Israelis zurückgekommen sind aus der babylonischen Gefangenschaft, hatten sie Korn dabei, sie hatten Weizen dabei. Und was sie meinten ist, wer die Saat mit Tränen aussät, sie hatten das Problem, sie standen vor der Wahl. Entweder ich habe heute zu essen und hau mir die Wampe voll, dann habe ich aber nächstes Jahr ein Problem. Oder ich nehme den Weizen, den ich heute habe, streue ihn aus und habe morgen das Vielfache davon. Säen ist nicht einfach, das weiß ich. Ja? Aber wir werden am Ende die Gewinner sein, wenn wir diese Prinzipien beherrschen. Ich denke mal, das ist das, was wichtig ist. Interessant war eine Begegnung, die ich selber erlebt hatte. Ich war ja Mitarbeiter der sogenannten Azubis auf dem Teamcamp. Helene hat ja ein Zeugnis gegeben beim letzten Worship. Und ich war zuständig für die Jugendlichen, also die 16- bis 18-Jährigen, also so die Hardcore-Kids, ja. Und sind ja alles Russlanddeutsche und ich war der sogenannte einzige Hiesige in dem Laden, also war meine Akzeptanzschwelle bei denen sehr gering. Ja, ich kam von außen, die wussten nicht, was ist denn das für ein Kerl, sieht uncool aus, hat einen Bauch und was wollen wir mit dem, und das ist unser Leiter. Die hatten null Bock auf mich, wirklich null Bock. Die Eiszeit wurde dadurch noch verstärkt, dass ich hergegangen bin und habe mit denen eine kleine Wanderung gemacht, die ungefähr 60 Kilometer lang war, auf 2 Tagen. Ja, und wir hatten eine Vorgabe des Campleiters, wir durften nichts zu essen mitnehmen. Das heißt, alles zu essen, und wir waren 40 Kids, also Mädels und Jungs, Und wir hatten keinen definierten Ort, wo wir pennen. Und wir mussten über Nacht losziehen. Also wir sind an einem Tag 30 Kilometer gelaufen, mussten uns irgendwo Essen besorgen, mussten dann gucken nach einem Schlafplatz, ja, und mussten dann am nächsten Tag wieder 30 Kilometer ins Camp laufen. Das war so die ganze Geschichte. Und ich habe die dann da ermutigt. So ungefähr. Ja, das stand so ein kleines bisschen zwischen uns. Allerdings ist es so, wir sind dann durch den Ort gelaufen, ja, haben Essen da geholt, die haben danach gefragt, hallo, ich komme aus dem christlichen Camp, hast du was zu essen? Das war eine miese Satzformel, weil die gesagt haben, die kriegen nichts zu essen, die armen Kinder. Dass sogar der Bürgermeister gekommen ist und gefragt, was geht denn hier ab? Wir fragen arme Kinder nach was zum Essen, habt ihr nichts oder was? Und dann haben wir ihm das mal erzählt, wie denn das so abgeht. Aber das war eine super Erfahrung, weil wir hatten viel mehr Essen geschenkt bekommen, als wir überhaupt essen konnten. Ganze Käsekuchen, Grillplatten, Brot, kästeweise zu trinken, alles war da. Ja, und das war Samstagnachmittag, 16 Uhr. Also sehr gut. Ja, und wir haben dann so einen alten Stall gefunden, den wir dann mit Heuballen ausgelegt haben, haben dann da gepennt und so weiter. Und diese Jungs, für die ich zuständig war, die haben woanders gepennt, weil die hatten keinen Bock auf mich. Ja, extra andere Scheune gesucht, die wollten nicht. Da habe ich gedacht, okay, ich kriege euch noch. Und interessant war, ich habe halt einfach weiter meinen Stil als Leiter gelebt und habe versucht, die zu ermutigen. Das war mein Ding, weil ich weiß, russlanddeutsche Philosophie ist, ja, armer Sünder, hau dir eins auf die Nase, so. Und ich habe gesagt, bist zwar ein Sünder, aber hab dich trotzdem lieb. Das war so meine Philosophie. Und die ist so nach dem dritten Tag dann aufgegangen, weil dann vor der gesamten Gruppe kamen dann drei dieser Hardcore-Jungs zu mir und haben gesagt, du pass mal auf, wir wollen dich ganz offiziell um Entschuldigung bitten, wir haben uns nicht gut verhalten und wir möchten dich um Vergebung bitten. Das war für mich der Knüller. Das war vor der gesamten Gruppe. Also es waren 12 Jungs so ungefähr, ja. Und das fand ich eine sehr, sehr gute Geschichte. Und danach ging auch für die Freizeit richtig los. Sie haben richtig mitgemacht bei den Bibelarbeiten. Ich habe jetzt eine E-Mail gekriegt. Die haben jetzt inspiriert durch dieses Teencamp, haben sie überlegt, ob sie nicht einen Hauskreis gründen. Und sie haben mich gefragt, ob ich nicht den ersten Abend machen würde und so weiter. Also fand ich sehr gut. Und ich habe gesehen, dass eine positive Saat auch auf augenscheinlich negativem Boden trotzdem Frucht bringen kann. Irgendwann kann man sich einfach nicht mehr wehren. Ja, nee, das ist wahr. Das war jetzt ein sehr kurzweiliges Ding, das ist schon richtig. Aber, ja, manchmal macht es keinen Spaß zu sehen, aber Gott hat verheißen, wir werden ernten. Halten wir das mal fest. Okay. Säen und sparen, geht denn das? Wer wenig sät, wird wenig ernten. Wer aber viel sät, der wird auch viel ernten. Also gibt es einen direkten Zusammenhang zwischen dem, was du tust und was du bekommen wirst. Es gibt einen Zusammenhang an Quantität und Qualität, den nur du festsetzen kannst. Wenn du hergehst und du sagst, ich habe keine Zeit, ist okay, kannst du machen, deine Entscheidung. Wenn du sagst, ich habe viel Zeit, auch wenn du keine Zeit hast, ist auch deine Entscheidung. Guck, wie dein Leben in Balance läuft, aber guck auch nach Frucht. Setz dir Punkte, wo du wirklich die Möglichkeit hast, wirklich für Gott zu wirken, weil es sich lohnen wird. Er hat es versprochen. Ihr kommt noch alle mit, ja? Ihr seid alle noch dabei, alles ist okay, es knistert in der Luft. Wunderbar, alles klar. Ich muss mich ja mal erkundigen nach euch. Also, Verhältnis Saat und Ernte. Negativ, wer Wind sät, wird Sturm ernten. Wie ist das Verhältnis? Du machst doch Landwirtschaft, oder? Wie viel hat so eine Ähre an Körnern? Pi mal Daumen. 26. Das heißt, das 26-fache von dem, was du säst, wirst du ernten. Wer Wind sät, wird Sturm ernten. Seien wir doch darauf bedacht, was wir tun, was wir sagen, wie wir leben, was wir tun. Im Positiven wie im Negativen. Ja, übrigens in der Meteorologie nennt man das Chaosprinzip, ja, dass nämlich es theoretisch möglich ist, dass ein Flügelschlag eines Schmetterlings einen Orkan auslösen kann. habe ich gehört. Schauen wir uns in der Gesellschaft um, also ich möchte jetzt nicht über die Gesellschaft schimpfen oder so, als Prediger oder so, aber schauen wir uns das doch mal an. Was ist denn die Saat in der Gesellschaft? Wir haben offen zugängliche Pornografie, Gewalt, ja, Killerspiele und keine Ahnung was. Wir haben kein Interesse an Gottes Leitfaden. Was ist denn die Ernte der Gesellschaft? Kann sie damit leben? Komisch, ne? Was ist in Erfurt passiert, als der Amokläufer, der sein Abi nicht gemacht hat, was hat er mit seinen Lehrern gemacht? Ich glaube, es waren 35 Opfer, die ihm anheimgefallen sind. Ja? Oder die aktuelle Geschichte, die im Siegburger Jugendknast passiert ist, ja, die jetzt verhandelt worden sind. Bitte? Was jetzt in den Nachrichten kam, 3 Leute haben einen Mithäftling vergewaltigt und ihn gezwungen, sich zu erhängen in der Zelle. Das muss man sich mal... Also ich komme da nicht mehr mit, da steigt es irgendwo aus. Und ich denke mal, so kann man die Liste weitermachen. Warum wundert man sich, ja, dass diese Gesellschaft so ist, wie sie ist, obwohl man die größtmögliche Liberalität fordert, ja, und unter dem Denkmantel des Individualismus sagt, oh, kann ja jeder machen, was er will. Ja, aber komisch, es müssen aber auch alle ausbaden. Darüber redet kein Mensch. Es müssen alle ausbaden, am Ende, irgendwo. Die Lehrer in der Schule müssten es ausbaden, dass sie einen komischen Schüler haben, der mit seiner Gewalt nicht umgehen konnte. Und sie wurden unmittelbar betroffen. Es gibt einmal einen Zusammenhang zwischen Saat und Ernte. Und wir ernten meistens ein Vielfaches von dem, was wir gesät haben, im Positiven wie im Negativen. Positiv möchte ich euch definitiv auch nicht vorenthalten. Ich habe ja einen sehr, sehr langen Bibelvers. Aber was Gott hier sagt ist, hey, probiert mich doch mal aus. Bring doch mal den Zehnten ins Kornhaus. Leg ihn doch mal hin. Du wirst keinen Mangel haben. Du wirst keinen Mangel haben. Teste mich doch. Stellt mich auf die Probe und schaut, ob meine Zusage wirklich funktioniert, dass wenn du säst, wirst du ein Vielfaches ernten. Auch wenn es schwer ist. Auch wenn es keinen Spaß macht. Aber lang zu. Hau rein. Ich möchte ein paar Wahrheiten zusammenfassen, die ich eben auch schon ein bisschen erzählt habe. Ich möchte das noch ein bisschen eindampfen und konzentrieren. Die Saat, die du aussäst, bestimmt die Frucht, die am Ende rauskommt. Das heißt, es gibt einen Zusammenhang zwischen der Qualität des Saatgutes, ja, und der Qualität der Frucht, die du am Ende bekommen wirst. Die Qualität der Frucht ist in der Saat schon angelegt. Das ist, denke ich, sehr wichtig. Die Ernte ist immer um ein Vielfaches größer als die Saat. Das müssen wir, denke ich, in der Erziehung genauso berücksichtigen wie im Job oder bei dem, was wir tun. Dass die Konsequenzen, die wir tragen durch die Entscheidungen, die wir treffen, in den allermeisten Fällen meistens schwerer zu tragen sind, als wenn ich hergegangen wäre, hätte gleich die richtige Entscheidung getroffen oder gleich das Richtige getan. Ja, der Kompromiss ist meistens unser allergrößtes Problem. Im Geistlichen wie im Job und überhaupt und so. Das merke ich bei mir in der Firma. Habe ja gerade so eine Vertriebsleiterstelle. Das heißt, irgendwer hat gesagt, ich bin jetzt mal Chef und habe Leute bei mir im Unternehmen und stelle fest, dass ich mir genau überlegen muss, welche Entscheidungen treffe ich, wie kommuniziere ich die, wie wird das auch verstanden und aufgenommen und was passiert am Ende daraus. Das heißt, welche Impulse setze ich am Anfang, damit am Ende das Größtmögliche und Beste für die Firma passieren kann. Und ein Wort reicht, um die ganze Sache platt zu machen. Komisch. Ist aber so. Das ist auch wichtig. Saat und Ernte sind zwei unterschiedliche zeitliche Ereignisse. Wir ernten heute das, was früher in uns eingepflanzt worden ist. Das ist für die Kinderstundenmitarbeiter sehr, sehr wichtig. Ja? Ihr macht das nicht für die Gemeinde und hört auf, über die Organisation zu motzen. Hey, das ist eine Investition für die Zukunft. Und wer weiß, ob ihr nicht vielleicht irgendwann mal einen super Prediger dazwischen habt, ne? Joshua oder so. Vielleicht. Gucken wir mal. Und es kann ein Vielfaches daraus passieren. Zwischen Saat und Ernte gibt es immer eine Verknüpfung. Ich denke mal, das ist das, was wir festhalten sollten. Ich habe mal mit meiner Frau vor ewigen Zeiten eine Kinderstunde gemacht. Sowas habe ich früher auch mal versucht. Ich weiß nicht, ob es gelungen ist, aber egal. Auf jeden Fall hatte sie eine sehr, sehr interessante Geschichte. Und zwar, es waren mehrere Brüder und eine Schwester. Und diese Schwester hatte mehrere Puppen. und eine Lieblingspuppe. Kennst du die Geschichte? Nee, okay, erzähle ich sie weiter, wird es also nicht langweilig. Und die Jungs haben sich einen Scherz erlaubt und haben ihre Lieblingspuppe genommen und haben die verbuddelt im Garten. Und haben hoch und heilig versprochen, nein, wir tun unserer Schwester sowas nicht an. Es kam das Frühjahr und im Garten wuchs plötzlich ein Gerstenfeld mit Umrandung wie eine Puppe. Warum? Weil damals, so 20er, 30er Jahren, hat man Puppen gefüllt mit Gerstenkörnern. Ja, ich habe gedacht, die passt jetzt hier mal rein. Okay, es gibt zwei Äcker, sagt dieser Bibelvers, über den wir geredet haben. Ich habe extra zwei verschiedene Übersetzungen, weil die Hoffnung für alle, die sind wir doch schon nicht so gewöhnt. Aber wer nicht Gott, sondern sich selbst vertraut, den erwartet das ewige Verderben. Wer sich aber durch den Geist Gottes führen lässt, dem wird Gott das ewige Leben schenken. Ja, mal eine ältere Übersetzung, die, denke ich, ein bisschen griffiger ist für uns. Wer auf sein Fleisch sät, der wird von dem Fleisch das Verderben ernten. Wer aber auf dem Geist sät, der wird von dem Geist das ewige Leben ernten. Was heißt das? Wir haben zwei Äcker, ja, mal Fleisch und Geist nebeneinander gestellt. Und ich denke mal, wenn wir hergehen und auf uns selber pflanzen, kriegen wir auch Frucht. Aber sie wird zeitlich sein. Und sie wird in den allermeisten Fällen uns selber dienen. Ich habe mir überlegt, sollst du ein Beispiel über Wellness bringen? Habe ich gesagt, bist du ja bekloppt, du gehst ja selber ins Thermalbad, also lassen wir das lieber. Egal, ihr könnt euch euren Reim drauf machen. Wir haben aber auch die Möglichkeit, auf den zweiten Acker anzupflanzen, nämlich auf den Geist. Hier haben wir das Prinzip, dass wir nach Gottes Regierung leben und dass wir in die Ewigkeit pflanzen. Ja, wenn wir uns an die Geistesgaben halten, haben wir die Möglichkeit, wirklich zukunftsgewandt zu investieren, um das mal so in so einem Finanzjargon zu sagen. Wir haben die Möglichkeit, uns zu überlegen, auf welchen dieser beiden Äcker möchte ich anpflanzen. Ich habe jetzt hier noch einen Bibelvers gefunden, der das passt. Wir brauchen, also bremst mal, guckt mich mal an. Hallo, ich bin hier. Nicht durchlesen. Ich erkläre euch ganz kurz, was da drin steht. Ihr könnt nachher, wenn ihr die CD hört, ja, 1. Korinther 3, Vers 12 bis 17 noch durchlesen. Wichtig ist hier, dass die Bibel uns klar macht, dass wir eine Grundlage haben, nämlich die ist Jesus Christus. Und es kommt darauf an, was wir auf dieser Grundlage aufbauen. Holz, Heu oder Stroh oder Gold, Silber und edle Steine. Interessant ist, dass diese Frucht unserer Arbeit immer durch den Feuerofen muss. Hört sich jetzt ganz krass an. Ja? Aber dieses Beispiel, dieses Bild soll einfach klar machen, es wird geprüft. Und das, was am Ende übrig bleibt, das wird bewertet. Zum Glück wird es eingedampft. Ich hoffe, dass Gott da nur über die tollen Sachen redet, nämlich über Gold, Silber in die edle Steine. Der Rest ist vergeben durch Jesus Christus, nicht mehr existent. Ja? Und interessant ist, dass wir aufgerufen werden zur Verantwortung auf uns selber. Ja, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Wenn jemand den Tempel Gottes verdirbt, den wir Gott verderben, denn der Tempel Gottes ist heilig, der seid ihr. Wir sollen gucken, dass wir durch unser Leben das Maximale rausholen an positiver Frucht. Das ist das, was der Bibelvers uns sagen möchte. Lest ihn euch durch, nachher daheim, wie auch immer. Kommen wir wieder zurück zu unserem Bibelvers. Lasst also nicht nach in eurem Bemühen, Gutes zu tun. Es kommt eine Zeit, in der ihr eine reiche Ernte einbringen werdet. Das ist eine Verheißung. Eine reiche Ernte. Der Paulus geht hier nicht den negativen Teil und sagt jetzt du böser Galater, du kriegst jetzt auf die Finger, sondern er sagt, du wirst eine reiche Ernte einbringen. Aber gebt nur nicht vorher auf. Was ist denn das Problem beim Ernten? Da ist ein halbes Jahr dazwischen. Das ist ein halbes Jahr dazwischen. Und du hast das Problem, ja, du fragst dich, hat das wirklich Wert? Du siehst gar nichts. Ja, du pulst da an deinem Lebensacker rum, hast vielleicht den Mut verloren, fragst dich, ja, was nützt denn das Ganze? Was nützt ein heiliger Lebensstil? Mir am wenigsten, ich habe den meisten Stress. Ich muss Bücher lesen, ich muss mich um die Bibel kümmern. Boah. Du entdeckst vielleicht Unkraut, ja, in deiner Ernte, irgendwelche komischen Pflanzen, die da nicht reingehören und die pieksen. Boah, ist das unangenehm, sich um die Dinger zu kümmern. Macht gar keinen Spaß. Aber sie versauen die Ernte. Aber die Bibel ruft uns auf, gebt nicht vorher auf. Den Tag, an dem geerntet wird, hat Gott festgesetzt. Ich habe noch zwei Bibelverse danach als Schluss, also ihr könnt tief durchatmen. Ich habe noch so ein Bibelvers zum Thema Unkraut gefunden. Wenn wir aber unsere Sünden bereuen und sie bekennen, dann dürfen wir darauf vertrauen, dass Gott seine Zusage treu und gerecht erfüllt. Er wird unsere Sünde vergeben und uns von allem Bösen reinigen. Gott kümmert sich darum, dass unsere Ernte in Ordnung ist, dass sie okay ist. Jesus Christus ist für uns gestorben, damit unsere Ernte okay sein kann. Er hat die Grundlage gelegt, dass wir überhaupt diese ewige Frucht bringen können. Und falls du Unkraut findest da in deinem riesengroßen Ackerfeld und irgendwelche Distel und Dornen, die dich nerven, hier hast du den idealen Unkrautvernichter. Jesus Christus ist dafür gestorben und hat alles dafür getan, dass dieses Unkraut, was dich nervt, ja, dass das außer Wirkungskraft kommt. Und interessant ist auch, dass in den allermeisten Fällen das Unkraut jetzt nicht so vielfältig ist, wie jetzt drumherum den ganzen Weizenstängel. Aber meistens kümmert sich ja um das Unkraut und ist so fokussiert, dass man den Rest des riesengroßen Feldes meistens vergisst. Ja, also tief durchatmen. Dünger für jede Jahreszeit, Epheser 1-3. Er hat uns mit seinem Geist reich beschenkt. Und durch Christus haben wir Zusage zu Gottes himmlischer Welt erhalten. Hey, wir werden erben, wir werden Lohn erhalten. Wir werden von dem profitieren, was wir heute pflanzen. Das ist unser Dünger, das ist unsere Motivation. Ja, das werden wir bekommen. Also, was ich eigentlich sagen wollte ist, gebt nicht auf. Bleibt dran. Versteht die Zusammenhänge zwischen Saat und Ernte und habt ein super Erntedankfest heute. Aber vergesst nicht mal, das Resümee hier zu ziehen und zu sagen, muss ich mit so einem Gardena-Kantschneider oder muss ich schon eine große Sichel oder gar einen Mähdrescher nutzen, damit ich das alles reinholen kann. Deswegen lasst uns alle Frucht bringen, hier in Bretten, bei euch im Leben und lasst uns alle gegenseitig helfen in der Agrarwirtschaft, dass das alles wunderbar funktioniert. Okay? Und flippt nicht gleich aus, wenn irgendeiner sagt, du pass mal auf, da die Distel sieht zwar hübsch aus, kann man trocknen und so, aber mach die mal weg, das stört irgendwie die Ernte. Alles klar? Ich bedanke mich für euer Zuhören.